Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Ein ganz herzliches Willkommen hier bei uns Erwachsenwerden. Hat Ihnen das Spaß gemacht? Wie ist es Ihnen ergangen auf diesem Weg oder sind Sie noch unterwegs? Erste Pickel, erste Liebe, Freiheiten testen, Rausch, Knutschen vielleicht. Der Weg aus dem Kinderzimmer in Richtung völlig eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben, der führt ja nicht selten über, naja, so eine Art Versuchsphasen, Extreme oder Eskapaden. Einiges gelingt dabei mitunter auch nicht ganz so doll, wie es soll. Manche erinnern sich da vielleicht auch nicht so gerne zurück. Mein heutiger Gast hat, wie mir scheint, ausgesprochen lustvoll einen Kopfsprung direkt in dieses Lebensgefühl gemacht, in diesen Lebensabschnitt und darüber ein ganzes Buch geschrieben. Ein ganz herzliches Willkommen, Katrin. Schön, dass du hier bist.
Hallo, schön. Ja, danke.
Katrin Wichmann ist zu Gast bei Plus 1. Was war für dich das Schönste an dieser Zeit des Erwachsenwerdens, so langsam ausklingende Pubertät?
Die Tatsache, dass alles offen war, dass noch nichts entschieden war und dass mir das Leben unendlich reich in seinen Möglichkeiten erschien.
Und was war schrecklich?
Dass ich nicht wusste, ob es klappt, ob ich es schaffe, da rauszukommen. Denn der Zusammenhang, in dem ich mich damals befand, in meinem Kinderzimmer in Salzgitter-Bad Sagen, der hat mir nicht gefallen. Und da wollte ich unbedingt raus. Und diese Anstrengung, die das kosten würde, die war mir schon, da war ich mir schon drüber bewusst.
Da haben wir jetzt schon den ersten Schritt in Richtung deiner Jugend, deines jungen Erwachsenwerdens getan. Ich will aber nochmal an der Stelle eine Brücke bauen. Vielleicht kennen Sie sich ja, liebe Hörende, liebe Katrin. Du bist Schauspielerin seit über 10 Jahren hier am Deutschen Theater in Berlin, vorher in Hamburg am Thalia. Da haben wir uns irgendwann mal kennengelernt. Wir haben gemeinsam Bekannten.
Ja.
Am Staatstheater Basel in Kassel warst du, hast unter anderem mit René Polisch gearbeitet, auch Filme gemacht. Mhm. Sie könnten Sörensen hat Angst kennen mit Bjarne Mädel. Und jetzt halte ich fest, Katrin, wusstest du, es steht noch überhaupt nicht in deinem Wikipedia-Eintrag, dass du dafür den Grimme-Preis gewonnen hast. Das muss mal irgendein Boyfriend oder irgendeine Freundin muss da mal ran, glaube ich.
Ja, ich war dabei. Ich weiß, dass ich ihn bekommen habe, genau.
Okay, und ich sag auch nicht drin steht, ist, dass halt du jetzt eben dieses Buch geschrieben hast. Und ich wollte dich schon länger einladen und ich dachte mir, das ist jetzt der Moment, wo ich dich bitte einlade und sehr schön, dass du mir gefolgt bist. Es ist ein autofiktional geschriebenes Buch, heißt Hat mit deinem eigenen Leben zu tun, was da zu lesen ist.
Ja.
Wie viel weiß man aber nicht. Mhm. Ich würde es, um es heute einfacher zu machen, einfach so machen, dass ich nicht groß zwischen deinem literarischen Ich und dir als realer Katrin unterscheide. Weil es ist schon recht nah dran, kann man sagen.
Es ist nah dran, auf jeden Fall. Ja, es ist stark inspiriert von der Realität.
Und es geht in diesem Buch um dich und um den Ort, an dem du groß geworden bist. Du hast es schon gesagt, Salzgitter, Industriestadt in der Nähe von Hannover. Ja. Was macht Salzgitter in deiner Jugend in den 90ern aus?
Salzgitter ist was macht das aus? Es ist, ich will nicht gleich so negative oder wertende Begriffe benutzen. Es ist eine sehr, das woran man denkt, sind endlose Überlandfahrten. Salzgitter besteht ja aus vielen Stadtteilen, nicht einem einzigen Stadtkern. Dadurch ist es flächenmäßig sehr groß, aber die einzelnen Ortsteile sind relativ klein. Salzgitter ist weder ein pittoreskes Dorf, in dem man auf Bauernhöfen spielt, obwohl es das auch gibt. Und es ist aber auch keine wirkliche coole Kleinstadt, wo man in einem coolen Café sitzen kann. Es ist halt sowas dazwischen. Und genau das hat diesen Frust bei mir auch ausgelöst. Mhm. Ja.
Und du reflektierst nicht irgendwie aus der Perspektive von heute einer zweifachen Mutter aus Berlin-Charlottenburg mit über 40, wenn ich das sagen darf.
Ja, das darfst du
diese
sagen.
Zeit, sondern du bist da voll drin. Du hast einfach die Augen der Teenagerin, die du damals warst. Mit
genau.
16 geht das Ganze los. Warum
genau.
war dir das so wichtig?
Das war mir ganz wichtig, dass ich in mein altes Ich reingehe, dass ich das nicht aus von heutiger Sicht reflektiere, sondern dass ich ganz pur dieses Mädchen oder die Ich-Perspektive dieses Mädchens beschreibe mit dieser Wut und dieser Ungeduld und dieser Vehemenz, die man wirklich auch nur in diesem Alter hat, bevor dann die Realität einen einholt, sozusagen. Mhm. Ja.
Und ich muss sagen, man wird auch sofort in diese Zeit selber zurückkatapultiert, weil dir das eben sehr gut gelingt, genau diese Perspektive einzunehmen und das so zu fühlen und zu beschreiben, wie das vielleicht damals auch war. Vielleicht springen wir mal gleich hinein in dieses Lebensgefühl Erwachsenwerden in Salzgitter, in dein gleichnamiges Buch. Dein literarisches Ich ist 16, als die Erzählung beginnt, geht aufs Gymnasium, klaut bei Omi manchmal Zigaretten, weil, ja, ist nicht viel Taschengeld
nicht genug
da.
Taschengeld,
genau, 20 definitiv. Mark im Monat.
Ja.
Und das hat nicht gereicht.
Es hat vorne und hinten nicht gereicht. Ich hatte immer nur Schulden.
Da an der Stelle können wir doch mal einhaken.
Einmal hatte ich ganz kurz einen Job bei unserem Apotheker im Dorf, Herrn Stöpke. Ich sollte die Medikamente zu den alten Leuten bringen, die selber zu krank zum Laufen sind. Ich habe ja noch keinen Führerschein und musste dazu meinen rosa 24er nehmen, das ich zum 10. Geburtstag bekommen habe. Voll peinlich. Hat ewig gedauert, war super anstrengend und nach einem Monat bin ich schon wieder rausgeflogen, weil ich mir vom ersten Lohn ein Lippenpiercing habe stechen lassen. Es gab sofort Beschwerden. Mit dem Blech im Gesicht hätten ein paar der älteren Damen Angst vor mir, weil ich ja schon diese knallroten Haare hätte, meinte Herr Stöpke. Ich solle entweder das Piercing wieder raus oder meine Haare normal machen, dann sei alles in Ordnung. Er hatte nicht verstanden, dass ich den Job ja nur gebraucht hatte, um überhaupt genug Geld für das Lippenpiercing zu verdienen. An meiner Frisur hänge ich mindestens genauso stark. Sie ist sehr aufwendig herzustellen. Man muss erst alles blondieren und dann mit einem ganz bestimmten Rot von Direction Colors rüber. Es heißt Fire und man kann es nur in Braunschweig in einem einzigen Laden kaufen. Alle paar Tage muss man nachfärben, damit es wirklich knallt und aussieht wie im Comic. Das Ganze ist für mich auch eine politische Sache. Schließlich überlege ich, der PDS beizutreten. Ich habe das alles versucht, Herrn Stöpke zu erklären. Er hat währenddessen an die Decke geguckt und dann gesagt, Haare oder Blech, eins von beidem. Ich höre den Bus lange, bevor ich ihn sehe. Schließlich jault er um die Kurve unserer Hauptstraße und bleibt schwankend vor mir stehen. Ich muss dem Fahrer meine Monatskarte nicht zeigen, er kennt mich ja. Ich gehe ganz nach hinten durch, da, wo unter der Woche um 7:10 immer die Realschüler sitzen. Wir fahren an den Hochhäusern im unteren Teil des Dorfs vorbei. Die Jungs hier auf der Parkbank haben alle Messer dabei, das weiß ich. Entweder Butterflies oder richtige zum Klappen. Einer von denen hat mich mit 13 beim Schützenfest im Autoscooter zum ersten Mal geküsst. Es hat nach Metall geschmeckt, weil wir beide diese festen Zahnspangen im Mund hatten. Ein anderer hat mir mal auf dem Schulweg im Vorbeigehen volle Kanne ins Gesicht geschlagen, einfach so. Hab gehört, dass der jetzt Heroin nimmt. Die 12 fährt aus meinem Dorf raus und die Schnellstraße hoch an all den abgeernteten Weizenfeldern vorbei. Links und rechts Stoppeln, Strohballen, Matsch, ab und zu mal ein Baum. Oben am Hang beginnt der Wald. Alles braun, ohne Blätter und trostlos. Ich muss hier weg, so schnell es geht. Sobald ich 18 bin, ziehe ich in eine große Stadt und werde Schauspielerin. So eine richtige, die auf der Bühne steht, nicht eine im Fernsehen. Ich weiß, dass ganz viele das wollen und nur wenige es schaffen. Ich werde zu denen gehören, die es schaffen. Nichts auf der Welt wird mich jemals hier halten.
Man fährt mit dir richtig so durch diese Stadtteile und mit diesem Überlandbus. Aber es wirkt auch tatsächlich wirklich wahnsinnig trist. Mhm. Ist das was du auch tatsächlich die ganze Zeit so erlebt hast? Oder als Kind oder Jugendliche überblendest du das dann irgendwann?
Nein, ich habe das schon damals als wahnsinnig trist empfunden. Und jetzt, wenn ich da manchmal bin, einmal im Jahr oder so, dann finde ich das schön oder dann merke ich auch, dass diese Schlichtheit oder Einfachheit oder so, dass mir das auch entspricht oder dass das auch einfach ein Teil von mir ist und dass ich das toll finde, weil die Leute, die da leben, die sind schon in Ordnung, die sind, das ist eine Arbeiterstadt, das sind relativ bescheidene Menschen, die sich einfach nicht so wichtig nehmen und genauso spiegelt sich das da eben auch in der Landschaft und dem Häuserbau wieder. Damals war mir das einfach alles, ich habe einfach gesagt, es kann nicht sein, dass alle Häuser nur 2 Stockwerke haben, es kann nicht sein, dass alles gleich aussieht und hier kann man einfach nicht bleiben.
Was waren denn da so Anlaufpunkte in der Freizeit?
Es gab eine bestimmte Bushaltestelle, an der man immer so rumhing, die hieß Vor Ort. Dann gab's, die hieß Vor Ort, ja. Dann gab's, was gab's für, es gab das Pub, das war eine Kneipe in Salzgitterbad, da wo eben auch mein Gymnasium war. Da waren wir dann immer, vor allem dienstags abends und am Wochenende. Wenn man dann schon Autos hatte und Auto fahren konnte, ist man nach Braunschweig ins Jolly Joker gefahren. Das war wirklich eine sehr gute Disco. Und was hat man noch gemacht? Wir haben uns einfach irgendwie getroffen und haben bei uns rumgehangen gegenseitig, bei den Freunden.
Und du schilderst da so eine Zerrissenheit im Grunde genommen, die ja für dieses Alter auch nicht so untypisch ist. Du spielst dann mit Barbies und andererseits gehst du da irgendwie auch noch schon steil irgendwie mit den Leuten, die auch schon Auto fahren können.
Ja.
Und ich musste auch schmunzeln, wie du an einer Stelle beschreibst, wie irgendwer aus den Klamotten, ich glaube Jungs, nach Weichspüler von Mutti riecht und gleichzeitig aber auch nach Zigarettenrauch und Rausch im weiteren Sinne.
Ja.
Also diese Grätsche war irgendwie allgegenwärtig.
Barbie spielen und heimlich rauchen und irgendwie rumknutschen und sich darüber unterhalten, wer jetzt mit mehr Jungs rumgemacht hat und sich da gegenseitig irgendwie versuchen zu übertreffen, ja.
Das hatte so eine gewisse, ich finde, es ist so eine Romantik auch dieser Lebenszeit, dieses All-In. Es ist doch egal, weil es gehört alles irgendwie dazu, alles muss mal ausprobiert werden. Es gibt gerade kein Limit, es ist nie zu spät, sondern was ist gerade jetzt?
Man muss erstmal seine Kräfte kennenlernen, ob man, ne, welche man so hat und so weiter, genau. Und
brauchtest du das als Teenager vielleicht, dass du auch besonders aufgedreht bist, um dir diesen Weichspüler von Mama immer übertragen?
Wir hatten leider keinen Weichspüler. Ach. Ich wünschte, wir hätten welchen gehabt. Meine Mutter war, was das angeht, komplett ökologisch unterwegs. Auf keinen Fall.
Du nennst sie im Buch auch den Brokkoli.
Ja, weil es immer nur gesundes Essen gab. Ja, ja.
Es klingt so, als wärst du vielleicht so ein bisschen punkig drauf gewesen, so war es aber nicht.
Nein, ich war politisch auf jeden Fall sehr rot unterwegs, bin es auch weiterhin, aber das war eher so ein Girly-Look, der damals, also ich wollte aussehen wie Heike Makatsch auf Viva und wenn mir Leute gesagt haben, du siehst genau aus wie Heike Makatsch, dann hat mich das wahnsinnig gefreut. Ich finde sie auch immer noch toll, aber sie war damals eine Ikone und dieser Look, diese kurzen Röcke, diese Overknee-Strümpfe und diese Lackschuhe und dann eben diese engen Oberteile und diese rot gefärbten Haare mit den Spangen, das war ganz wichtig.
Und deine Mutter fand es halt nicht so super.
Meine Mutter fand, dass ich aussehe wie eine Prostituierte, was, glaube ich, also aus heutiger Sicht, wenn ich mich mir damals so vorstelle, vielleicht auch ein bisschen stimmte, dass ich in diesem Dorf, in dem wir groß geworden sind, wirklich ein bisschen rausgefallen bin mit meinem Stil. Ich hatte auch immer so Netzstrumpfhosen an und so weiter. Es war schon alles sehr knackig.
Aber wolltest du provozieren oder war das einfach dein Stil?
Das war mein Stil und es hat mich nicht gestört, dass ich provoziere, sagen wir es mal so.
Und sie ist auch ziemlich besorgt über das, was alles so mit Jungs passiert.
Ja,
hat
ja.
Mitunter dein Tagebuch gelesen. An ja. dieser Stelle vielleicht doch die Nachfrage, ist das Realität gewesen? Oder?
Ja, das ist wirklich passiert. Oh. Es haben danach aber auch noch ein paar Ex-Freunde mein Tagebuch gelesen. Von daher habe ich, was das angeht, habe ich ein ganz leichtes, finde ich, inflationär mit diesem Begriff umgehen, aber ein ganz bisschen Trauma weg, weil ich habe seitdem immer zensiert geschrieben.
Echt?
Ja, total.
Muss man dann überhaupt noch Tagebuch schreiben?
Ja, ich konnte es nicht lassen. Aber ich habe schon immer irgendwie wie aus dritte Person mitgelesen.
Und sie hat dein Tagebuch damals gelesen und da gab es von dir auch so eine Liste, mit wem du schon was hattest
ja.
und was und wie gut und wie schlecht ja. das alles irgendwie war. Man hat schon den Eindruck, dass du relativ viele Jungsgeschichten damals hattest.
Ich hatte viele Jungsgeschichten und ich war da auch sehr stolz drauf. Das war für mich eine Trophäensammlung und ich war ein Jäger. Ich habe mich nicht als jemand gesehen, der erobert wird, sondern als jemand, der erobert. Und erst viel später ist mir so ein bisschen klar geworden, dass es nicht so schwer ist, Jungs ins Bett zu kriegen.
Und deine Mutter hatte aber große Sorge um dich, dass du dich dabei aufrauchst und irgendwie vergibst im weiteren Sinne.
Ja, meine Mutter hat wirklich Angst gehabt, dass ich das beruflich ins Auge fasse, um es mal so auszudrücken. Ja. Ja.
Was dann passiert und was in dem Buch auch eine wichtige Rolle spielt, ist, dass du dich eigentlich in einen sehr schrägen Vogel da verguckst.
Ja.
Eigentlich der Obernazi von der Schule,
ja.
der politisch dir total auf der anderen Seite gegenübersteht, aber von dem kannst du aus irgendeinem Grund überhaupt nicht lassen.
Ja, ich muss dazu aber sagen, dass ich mir immer klar war, dass der kein Nazi war. Also mir war immer total klar, dass der provoziert und den Dicken macht und die ganze Zeit sich natürlich das völlig falsche Ventil sucht. Völlig indiskutabel, aber ich habe immer das Gute in dem gesehen. Ich habe immer gedacht, er ist eigentlich in Ordnung.
Und das zwischen euch ist eine längere Geschichte,
ja.
obwohl er wirklich sich abscheulich teilweise dir gegenüber verhalten hat. Wir klären an dieser Stelle jetzt nicht auf, wie sich diese Beziehung, diese schwierige Beziehung in Anführungszeichen, da durch dein Buch weiterentwickelt. Aber wir verraten schon mal, dass wir uns nachher diesem Phänomen widmen werden und uns fragen, warum solche Typen vielleicht eine gewisse Anziehungskraft besitzen.
Ja.
Und dich begleitet man in Salzgitter auch auf einem längeren Weg, von dem wir hier auch nicht zu viel verraten. Aber klar ist schon ganz früh, du willst weg von dort.
Ja.
Wie erklärst du dir das, dass du das gedacht hast, als Einzige auch in deiner Familie, so klar?
Ja, ich habe mir schon als Kind gedacht, ich saß in meinem Kinderzimmer, habe gegenüber meine Nachbarin beobachtet, wie sie ihrem Mann dreimal am Tag das Essen zubereitet hat. Ich konnte in ihre Küche gucken und habe damals schon gedacht, das will ich nicht. Und so ein Leben möchte ich nicht führen. Und dann habe ich diesen kleinen Ausschnitt des Dorfes aus meinem Kinderzimmerfenster immer gesehen und gedacht, du musst hier raus, so schnell es nur geht. Und sobald du 18 bist, ziehst du hier weg. Und das Bedürfnis, auf einer Bühne zu stehen, das hatte ich schon in der Grundschule, wusste aber noch nicht, was genau für ein Beruf das sein könnte. Hab an sowas wie Sängerin gedacht. Sandra war damals ja so in. Und dann später auf dem Gymnasium, als ich immer in einer Theater-AG war, da festigte sich dann der Wunsch eben, Theaterschauspielerin zu werden.
Die Beschreibung von Salzgitter, von dem Leben da als junger Mensch, darüber haben wir ja schon gesprochen. Diese Liebe, die du trotzdem zu der Heimat spürst, die du auch schon angesprochen hast. Mhm. Was macht die eigentlich aus?
Ich mag daran die Menschen dort in meiner Familie auch gerade, ne? Ich kenne jetzt ja nicht alle Salzgitteraner. Das ist eine Arbeiterstadt. Die Leute sind grundsätzlich SPD-orientiert, ja. Da macht erstmal so grundsätzlich keiner den Dicken. Keiner denkt, er ist wichtiger als alle anderen. Und das ist mir was grundsätzlich sehr Sympathisches, sehr bodenständig. Und ich bin ja im Theater mit lauter Menschen auch konfrontiert und bin ja auch selber zum Teil so, die sich den ganzen Tag fragen, wer bin ich, wie geht's heute meinem kleinen Finger? Ne? Und das ist da eben überhaupt nicht so. Da wird einfach einmal im Jahr Geburtstag gefeiert mit einem Mad Eagle und einem Frankfurter Kranz und einmal im Jahr fährt man in Urlaub und ansonsten wird einfach gearbeitet und dann freut man sich auf die Rente. Und grundsätzlich finde ich das sympathisch. Ja, und das ist das, was ich an Salzgitter mag, natürlich.
Du bist eine gut beschäftigte Schauspielerin, auch sehr erfolgreich, haben wir ja schon drüber gesprochen. Wie kamst du denn jetzt darauf, ein Buch schreiben zu wollen?
Ich habe mich am Theater immer sehr wohl gefühlt mit meinen Aufgaben. Und irgendwann mit Ende 30 kam aber so eine, Frust will ich es nicht nennen, aber so das Gefühl von, was habe ich eigentlich aus mir raus zu erzählen? Unabhängig von den Konzepten oder den Aufgaben, die mir vom Theater gestellt werden. Ja, wo ich mich dann ja immer in einem anderen Zusammenhang, den sich jemand anders überlegt hat oder jemand anders geschrieben hat vor 100 Jahren, mich zurechtfinden muss. Sondern was ist eigentlich das, was ich zu sagen habe? Und dieser Wunsch, das auszudrücken, der ist halt irgendwann entstanden und hat mir dann wahnsinnig gut getan. Ich habe erst andere Sachen geschrieben und mich dann irgendwann eben an Salzgitter gesetzt und habe dann so eine Selbstermächtigung gefühlt. Also selber Herr darüber zu sein oder Frau darüber zu sein, was man eigentlich erzählen möchte oder was man der Welt so mitgeben möchte. Und das ist ja nur eine ganz kleine profane Geschichte. Und trotzdem ist es, finde ich, auch was Großes. Ich finde sowieso immer, dass im Kleinen auch das Große steckt.
Und du hättest ja quasi jetzt jeden Stoff der Welt nehmen können. Also jetzt ja auch Tiefseetauchen im Atlantik oder was auch immer. Wirklich, also du hättest ja alles machen können.
Ja.
Aber du hast dich dafür entschieden, dein eigenes Erwachsenwerden, die späten Teenagerjahre in Salzgitter zu beschreiben. Warum ausgerechnet dieser Stoff?
Diese Phase war für mich einfach ganz besonders aufregend und also wenn mir jemand sagen würde, du kriegst eine Pille und du kannst nochmal 4 Jahre deines Lebens erleben, dann wären das die. Und zwar gar nicht, weil die jetzt besonders so glücklich waren, sondern weil ich bin ja kurz darauf schon Mama geworden. Also da war ja gar nicht viel Zeit und in dieser Zeit war eben noch alles möglich und es war eben noch gar nichts entschieden, in welche Bahn jetzt genau das Leben geht. Und das war wahrscheinlich auch genau der Reiz daran und das Aufregende.
Du bist mit Anfang 20 Mutter geworden, ja, ne? Und was hat es in dir ausgelöst, dann mal so da so intensiv reinzutauchen?
Ich habe mich genau so gefühlt wie damals. Und ich habe mich auch zu den verschiedenen Leuten, die ich da beschreibe, wieder genauso gefühlt. Ich war wieder genauso wütend, genauso verliebt, genauso aufgeregt wie damals. Und das war natürlich ein wahnsinnig schönes Gefühl.
Aber diese Teenie-Zeit, die Pubertät, die ist ja auch so, das habe ich am Anfang angedeutet, auch für viele doch so ein Ausprobieren und mal so gucken hier. Und es ist ja nicht nur, auch ist ja keine Hall of Fame Heldentaten meines Lebens, sondern es ist ja echt auch eine Menge Mist auf dem Weg passiert. Mhm. Deshalb ist das manchen so ein bisschen unangenehm, aber für dich ist das nicht so.
Nein, ich bin sowieso ein Mensch, der grundsätzlich mit sich einverstanden ist und der auch damals schon dachte, und das ist vielleicht, ist es ja auch eine Ignoranz, aber ich sehe es als Gabe, dass mir wirklich egal ist, was andere Leute denken, außer natürlich die Leute, die ich mir in meinem Leben, meine Familie oder meine besten Freunde oder so. Ansonsten ist es mir wirklich im positiven Sinne ein bisschen egal, was andere über mich denken und deswegen habe ich dieses Schamgefühl nicht, nee.
Und was ist dir aus dieser Zeit noch geblieben? Genau das?
Die Freunde von damals. Also ich habe mit Leuten, die da vorkommen, nach wie vor engen freundschaftlichen Kontakt.
Gibt es da auch eine gewisse Sehnsucht, an diese Zeit anzuknüpfen?
Natürlich. Wie gesagt, wenn jemand mir so eine Pille geben würde, würde ich sie sofort nehmen. Ja, ich würde gern wieder. Ich habe auch eine Freundin, die da auch vorkommt, die heißt Lisa. Wir sagen immer, dass wir später mal in die Matrix gehen zusammen und dass wir zusammen das dann erleben. Hoffentlich wird das erfunden, dass man sich irgendwo hinlegt, man wird irgendwo angeschlossen und dann kann man das geistig alles nochmal in seinem Gedächtnis, kommt das alles nochmal runter, machen wir das zusammen, haben wir uns schon vorgenommen.
Dann liegt man in so einem Quarkbeutel und zuckt so vor sich hin und ist dann auf irgendeiner Party im Jolly Joker unterwegs.
Ganz genau.
Wow, ist das geil, ja, immer noch so super. Aber du hast ja diese Zeit auch nach Hause geliefert bekommen. Du hast ja 2 Kinder, einer ist Anfang 20, mhm, der hat ja gerade die Phase durch oder ist dabei, wie auch immer.
Und der muss war ja sehr viel braver als ich.
Ja?
Ja, allerdings.
Meine Tochter auch.
Ja, krass, oder? Also der war auch überhaupt nicht anstrengend, auch so erzieherisch. Ich hab nicht unter dem gelitten, überhaupt nicht. Der wird jetzt auch Schauspieler, ja.
Ist das so?
Ja, der studiert Schauspiel in Hamburg. Liebe Grüße.
Und wie war das jetzt für dich, dass der so ganz anders war? Ich meine, auch gerade, wenn man selbst zu dieser Zeit auch noch so eine Schwingung spürt und dann steht da jemand neben einem, der könnte das genauso machen.
Ich fand das immer sehr sympathisch. Der hatte dann einfach eine feste Freundin. Fertig, 3 Jahre lang. Das fand ich natürlich wahnsinnig sympathisch als Mutter, dass das so einer ist und nicht so ein Aufreißer. Aber ich hätte es auch okay gefunden, wenn er ordentlich hätte krachen lassen. Also das, ich denke, jeder soll wirklich machen, wie er denkt. Ja.
Und du als Mutter?
Ich als
Hast
Mutter.
Hast du probiert, ganz anders zu sein?
Ja, ich habe schon probiert, anders zu sein. Ja. Ich komme ja auch aus einer anderen Zeit. Also meine Mutter hat das ja auch nicht nur gemacht, weil sie es böse gemeint hat, sondern die kommt ja auch aus einer Zeit, wo man, die hat es ja auch nicht leicht gehabt als Kind. So.
Und ist dir das wirklich gelungen?
Das müsste mein Sohn beantworten. Ich glaube, der fand das schon okay mit mir. Ja. Nur ist der auch in einer Großstadt aufgewachsen und nicht auf dem Dorf. Mhm. Ja. Ich finde, dass der das gut macht alles. Und er hat auch ein paar Sachen ausprobiert. Ich hatte auch ein bisschen Stress mit ihm, aber nicht so. Ich habe mir nicht wirklich richtig krass Sorgen um ihn gemacht. Mhm. Aber ich bin eine Mutter, die immer wirklich auch das Gute sieht in ihren Kindern und nicht ständig denkt, die müssten eigentlich anders sein.
Wie schaust du denn auf die aktuelle Lebensphase und das, was noch kommt?
Ich freue mich. Also ich finde mein Leben gut. Ich finde mein Leben sehr schön und bin auf vieles gespannt. Vor ein paar Sachen habe ich natürlich auch Angst oder mache mir ein bisschen Sorgen. Aber ich bin eigentlich ganz, ganz zufrieden mit allem.
Und wenn ich jetzt mal so neugierig sein darf, Angst?
Naja, ich mache mir um die gesamtpolitische Lage Angst auf der Welt, wie das alles so weitergeht, wie wir alle sicher, auch was meine Kinder angeht. Und beruflich, klar, komme ich jetzt auch in ein Alter, wo es vielleicht nicht unbedingt leichter wird. Aber ich habe noch so viel vor, ich habe auf so viele Sachen Lust, dass ich dann auch gleich wieder mich dann damit gedanklich beschäftige und nicht mit irgendwelchen Sorgen.
Du hast mir mal erzählt, du würdest gerne die Angst abschaffen.
Ja. Ich finde Angst wirklich sinnlos. Angst macht wirklich überhaupt keinen Sinn, außer es ist wirklich eine wirklich existenzielle Notsituation. Ansonsten ist Angst komplett sinnlos und man sollte die abschaffen, ja.
Ja gut, das ist jetzt irgendwie kein Feiertagsgeschenk, ist Angst zu haben, sondern eher schwierig.
Man sollte sich im Leben nicht von seinen Ängsten leiten lassen, sondern von den Sachen, auf die man Lust hat.
So, und wie gelingt das jetzt?
Indem man sich eben genau überlegt, jetzt habe ich die Wahl, das zu machen oder das. Die Möglichkeit mache ich aus Sicherheitsgründen und die Möglichkeit ist das, wo eigentlich mein Herz dran hängt, die vielleicht das und das Risiko mit sich bringt. Und dann würde ich immer sagen, go, go, go. Also
okay. Okay, aber also jetzt kann ich vielleicht nochmal konkreter machen. Ich bewundere immer, wenn ich dich auf der Bühne sehe, wie ihr da alle ganz toll performt und so weiter. Und denke mir immer, oh Gott, müssen die Hosen voll haben.
Ja, das ist ja auch oft so.
Und so, und wie gehst du dann mit so einer ganz konkreten Situation an?
Ja, genau. Da habe ich mir irgendwann wirklich mal, und das ist mir auch wirklich gelungen, da bin ich echt stolz auf mich. Ich habe nach 8 Wochen Probenarbeit wirklich keine Lust, Angst zu haben vor ein paar Zuschauern. Man hat hart gearbeitet, man hat sich wirklich was erkämpft gemeinsam und das zeigt man jetzt an diesem Tag. Und natürlich möchte ich, dass das klappt und natürlich möchte ich, dass das aufgeht. Aber ich möchte keine Angst haben und ich möchte nicht, und das hat René Polle schon mal so toll gesagt, zu einem Waisenkind werden, was adoptiert werden möchte. Das ist nicht das, was ich als mündige Schauspielerin fühlen möchte. Und da habe ich mich irgendwann dagegen entschieden und das geht auch. Also das kann man wirklich sich vornehmen und dann klappt das auch.
Also Angst ist da, aber sie leitet einen nicht.
Es ist keine Angst, es ist eher eine Aufregung oder eine Neugier oder so, eine Aufgekratztheit. Angst ist es nicht, nee. Ich habe keine Angst, wenn wir Premieren haben oder so.
Ich frage nochmal neugierig nach, weil ich das nämlich auch kenne. Stellst du dir dann in den Schrank und sagst, tschüss, ich gehe jetzt Schauspielern, oder was machst du denn?
Es gibt ein paar Atemübungen, die man machen kann, wenn das aufkommt. Man kann sich hier so klopfen, die Thymusdrüse aktivieren und man kann sich das einfach sagen und sagen, ich habe hart gearbeitet und jetzt wird das gezeigt und da freue ich mich drauf. Ja, jetzt wird, ja genau, jetzt wird serviert, wie ein Regisseur, den ich kenne, mal gesagt hat.
Setzen Sie sich gerne. Wir klären hier wieder, wie jede Woche, eine von diesen wichtigen kleinen Fragen, die uns im Leben immer wieder begegnen.
Plus eins. Die Antwort.
Und werden dabei unterstützt von Anouk Algermissen, Paartherapeutin und Psychologin. Hallo.
Hallo.
Was fasziniert Frauen an Arschgeigen? Katrin, eine Frage, die dich, sagen wir mal, phasenweise biografisch begleitet hat. Das ist jetzt keine harte Wissenschaft, merkt man schon, aber mindestens anekdotische Evidenz. Die meisten von uns kennen den Befund, Person XY ist wirklich toll und liebenswert, aber komischerweise in diesen Typen da verknallt, der eigentlich unsympath, Angeber, harter Hund, geht gar nicht ist. Katrin, wie würdest du, ohne jetzt wirklich Analyse, diese Faszination an diesem Typen beschreiben?
Ich würde das so beschreiben, dass man da den inneren Auftrag verspürt, diesen Menschen zu ändern, dass er oder sie es bei einem anders macht, dass man der Grund ist, diesen Menschen zu knacken, so würde ich das ausdrücken.
Anouk, was steckt aus psychologischer, vielleicht biologischer Sicht sogar dahinter, dass sich Frauen von so Machos, Angeber, Narzissten etc. angezogen fühlen?
Also das ist ganz spannend. Ich hatte witzigerweise gerade eine paartherapeutische Einzelsitzung, wo es genau auch um das Thema ging, wo eine Klientin von mir gesagt hat, ich verliebe mich immer in die Typen, die ich retten muss und ich verstehe nicht genau, warum das ist. Eine Sache vorweg, viele Menschen, die sich hinterher als Arschgeigen entpuppen, sind vielleicht am Anfang nicht unbedingt die Arschgeigen, sondern die selbstbewussten Typen. Und das ist natürlich was, was für viele Menschen enorme Anziehungskraft ausmacht. Also jemanden, der sagt, was er will, der weiß, was er will, der Ansagen machen kann, der aber vielleicht auch, wo man schon merkt, da ist vielleicht eine Unsicherheit dahinter, das kann für viele Menschen sehr, sehr anziehend sein. Und das, was vielleicht am Anfang mit Selbstbewusstsein kodiert wurde, kann sich dann hinten raus eben als nicht empathisch oder zieht nur sein eigenes Ding egoistisch rausstellen. Das kann so ein bisschen eine Problematik sein, die sich über die Zeit so entwickelt.
Okay, also diese Typen entwickeln sich auch.
Naja, vielleicht eher die Wahrnehmung von den Typen. Wie gesagt, das, was ich vielleicht am Anfang als Selbstbewusstsein eingestuft habe, kann halt vielleicht hinten raus so ein bisschen in eine narzisstische Richtung gehen. Also das kann sein, dass ich das am Anfang nicht so gesehen habe, weil mir vielleicht auch gar nicht bewusst war, dass ich auf diese Menschen so fliege.
Okay, aber das wäre jetzt ja so ein bisschen in die Falle tappen. Nochmal, gibt es dahinter vielleicht auch noch so ein Prinzip? Also ich meine, warum denn überhaupt? Man kann doch von vornherein sagen, ich nehme einen netten Typen.
Das Ding ist, viele Menschen erleben nette Typen nicht unbedingt als anziehend. Und es kann sein, dass das, was ich am Anfang als Anziehung erlebe, dass ich denke, dass das auch einen guten Partner ausmacht. Also Schmetterlinge im Bauch, Adrenalin. Dabei ist das jemand, der etwas in mir wachruft, der etwas in mir triggert. Und das ist das, was ich am Anfang so wahnsinnig spannend, so wahnsinnig anziehend finde. Aber das ist leider auch vielleicht genau das hinten raus, was uns in Mustern zusammenbringen lässt, die sehr problematisch und schwierig sind. In der Psychologie spricht man da in manchen Fällen auch von Reinszenierung. Also, dass ich mir Menschen suche, die Dinge in mir aktivieren, die ich schon in meiner Historie mal erlebt habe und sie deshalb so anziehend, so aufregend finde. Es sind aber eigentlich die Trigger, die dort aus mir sprechen. Und ich versuche, sie mit diesen Menschen zu heilen. Das soll jetzt nicht eine Verallgemeinerung für alle Leute sein, aber das ist ein Phänomen, das häufiger mal auftritt.
Könntest du mit ein paar einfachen Verhaltensregeln, nämlich, dass man sich darüber bewusst wird und das reflektiert und vielleicht selber eine Therapie macht, ja, wenn man immer wieder in diese Beziehungsmuster rutscht, das ist ja die eine Sache, aber wenn man die Zeit jetzt nicht hat, was für einfache Verhaltensmuster könntest du Mädchen oder natürlich auch Jungs an die Hand geben, sich aus diesem Karussell sozusagen zu befreien? Was ist das Beste, wie geht man am besten mit so jemandem um?
Das langfristig Nachhaltigste ist eine sehr große Wahrnehmung für die eigenen Triggerpunkte, die eigenen Muster. Manchmal ist man aber zu sowas nicht in dem Moment in der Lage und ich glaube, dann braucht es ein bisschen was Akuteres. Also eine Wahrnehmung dafür, okay, was tut mir wirklich nicht mehr gut und dann auch konsequent zu sein und sich dann da rauszuziehen. Das ist so die Akutmaßnahme. Die langfristige Maßnahme ist halt, mitzubekommen, warum hat mich das so angefasst? Warum fand ich den so toll? Warum fand ich die so klasse?
Ja.
Obwohl mir das hinten raus so schlecht getan hat. Was hat mich da so rangezogen?
Aber jetzt ganz konkret, was ist das Ding? Nicht mehr antworten, nicht mehr, einfach nur mal löschen, also einfach auf abtauchen oder was würdest du sagen, ist der ganz konkrete Tipp?
Das kann ich jetzt, das sträubt sich natürlich die Psychologin, Therapeutin in mir enorm, weil es so sehr auf den Einzelfall einkommt. Ich würde jetzt ungern den Tipp geben, lösch einfach die Nummer und schneid jedes Mal die Beziehung ab, weil das kann auch eine Vermeidungsstrategie sein, mich nämlich nie wirklich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die ja in mir etwas auslösen. Das heißt, das würde ich jetzt ungern so sagen, ist aber manchmal auch wichtig, das ist der andere Punkt. Manchmal merkt man, ich brauche den harten Cut, weil ich es sonst emotional nicht schaffe, da auszusteigen und dann muss ich so eine Nacht- und Nebelaktion machen und sagen, einfach alles abbrechen, jetzt kompletter Stopp. Das ist für manche Menschen extrem wichtig und für manche Menschen genau die falsche Strategie. Deshalb kann ich es leider jetzt nicht so sagen.
Aber Anouk, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dein Hinweis, die Maßnahmen ergreift man bei sich selber. Darum geht es im Grunde genommen. Es geht weniger darum, was man dem anderen entgegen agiert oder so, sondern es ist in sich selber muss man was ändern. Vor allem?
Absolut. Mhm. Ja. Ich muss zumindest auf jeden Fall eine Wahrnehmung dafür haben, warum ich den Nice Guy, der aber vielleicht sicher und beständig ist, nicht so spannend finde, als wie der Typ, der mich irgendwie anfasst, wo es aber hinten rauskommt, dass der eben was in mir richtig zum Vorschein bringen kann, was vielleicht gar nicht mal so gut ist. Dafür muss ich mich kennen und die Schuld, die Verantwortung auch nicht immer nur bei der anderen Person suchen, weil sonst bleibe ich immer in der passiven Rolle und schaffe es auch nicht, diese Situation für mich kontrollieren und regulieren zu können. Und ich bin natürlich am Ende die Person, die das machen muss, weil es geht ja um mein Leben.
Mhm. Ja.
Gibt es denn da auch ein Pendant für Männer? Also ich meine, das gefährliche Wamp, was mich irgendwie in ihren Bann zieht?
Absolut. Also da habe ich genug auch männliche Klienten, die merken, ich werde genauso in den Bann gezogen von einer Frau, die mich, die Dinge in mir anfasst oder die mich in einen bestimmten Muster reinbringt, wo ich mich natürlich auch ein Stück weit selber reinbringe. Das heißt, das ist nicht geschlechterspezifisch. Das geht in beide Richtungen, absolut.
Und was können die netten Jungs denn jetzt machen, die vielleicht nicht so Wellen schlagen in ihrem Umfeld, aber die vielleicht einfach ganz tolle Menschen sind, nur leider ein bisschen untergehen?
Weiter so machen. Das ist ja nicht die Problematik. Die Problematik liegt bei der Person, die eine Sicherheit und etwas Nettes als nicht anziehend und beziehungsrelevant sieht. Die netten Jungs können weiter nette Jungs sein.
Sehr gut, sollen sie auch.
Okay. Ich nehme vor allem mit Erregung nicht mit echter Verbundenheit verwechseln. Das finde ich irgendwie eine ganz gute Formel.
Ja. Genau, die Schmetterlinge, die können uns richtig in die Irre führen. Die Schmetterlinge können auch einfach Adrenalin sein, das uns sagt, pass auf, das ist gefährlich.
Ja. Vielen Dank für die Antwort heute. Ganz speziell bei der Psychologin und Paartherapeutin Anouk Algermissen. Vielen Dank, alles Gute.
Bis Dankeschön.
Zum nächsten
Mal. Sehr gerne.
Ihre Fragen sind hier natürlich auch gefragt, liebe Hörende, +1@deutschlandradio.de. Wir haben hier jetzt eine recht neue Serie, die ich Ihnen gerne ans Herz legen würde. Neuanfang von Susanne Schütz.
Ich bin Valentina, ich komme aus Syrien und ich bin Ärztin und ich war Gynäkologin in meinem Heimat. Ich habe mit der Opposition gegen Assad gearbeitet und dann 2013 war Aleppo sehr gefährlich. Und dann kam einer von den Kollegen, wir waren verschiedene Ärzte, wir haben uns gesammelt und die Verletzte von Demonstranten geholfen, operiert auch. Und dann kam einer und gesagt, es sind 2 oder 3 von den Pfleger und Ärzte verhaftet worden und man weiß nicht, wenn sie gefoltert jetzt sind, sie können auch deinen Namen sagen, dann geh weg. Ich bin dann mit die Kleine und mein Mann nach Türkei geflohen.
Neuanfang.
Ich bin Januar 2016 nach Deutschland gekommen mit meiner Kleine. Zwischendurch bin ich getrennt von meinem Mann, geschieden. Und am Anfang war es super schwierig. Ich habe die Sprache erstmal gelernt, so 10 Monate lang ungefähr. Und dann habe ich dann Berufserlaubnis gehabt und gearbeitet 2017 mit großer Hilfe von Tilo Leuthe. Ich war sehr glücklich in meinem Land, in meinem Leben. Ich bin auch jetzt zufrieden, aber glücklich kann ich nicht sagen. Nicht wegen Deutschland oder wegen des neuen Lebens, sondern weil ich habe Heimweh und meine Familie ist nicht da. Ich mache weiter mit meiner Facharztanerkennung, weil ich war Fachärztin und ich möchte als Fachärztin in Deutschland anerkannt werden.
Liebe Katrin, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei uns warst.
Ich danke dir.
Ich bitte dich. Ich habe immer vom Buch geredet zwischendurch. Muss man vielleicht klarstellen, es ist jetzt erstmal als Hörbuch erschienen, Salzgitter.
Ja, Salzgitter gibt es exklusiv als Hörbuch.
Und da ist dann sozusagen zum Runterladen, wo man.
Man kann das überall da runterladen, wo es Hörbücher gibt, genau.
Und wie geht es aktuell bei dir weiter? Man kann dich in diversen Inszenierungen im Deutschen Theater sehen.
Man kann mich noch bis zum Sommer in diversen Inszenierungen am Deutschen Theater sehen. Dann ist diese Zeit für mich da zu Ende und ich gehe in die Freiberuflichkeit. Und ich werde dann hoffentlich ein bisschen drehen, unterrichten und hoffentlich ganz viel weiterschreiben.
Und das Buch, was von dir als nächstes kommt, ist dann ab 22 aufwärts?
Erstmal würde ich gerne einen Buchvertrag für Salzgitter haben. Das wünsche ich mir als erstes. Und dann, wenn ich jetzt weiterschreibe, ja, es fängt da an, wo Salzgitter aufhört.
Und das steht schon fest?
Ja, ich habe schon weitergeschrieben, aber ich muss mich da nochmal richtig ransetzen. Es gibt noch kein, also ich kann das, man kann das jetzt noch nicht Roman nennen oder so, noch nicht, noch lange nicht.
Aber kann es dann passieren, dass die Schauspielerin Katrin Wichmann so peu à peu ihr ganzes Leben sozusagen aufrollt oder hat das damit dann irgendwann auch nicht mehr so viel zu tun?
Es gibt eine Grenze und zwar die Geburt meines ersten Sohnes. Aber bis dahin gerne. Aber bis dahin habe ich mir schon Sachen überlegt, die ich gerne noch erzählen würde. Ab da dann nicht mehr, weil es dann nicht mehr nur mich betrifft.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Katrin.
Danke, Utz. War sehr schön bei dir.
Autorin und Schauspielerin Katrin Wichmann war zu Gast bei +1. In unserem zweiten Plus-1-Podcast der Woche geht es heute um Dagmar und Norbert. Die beiden führen ein Leben mit einer klassischen Rollenteilung, was die familiären Aufgaben angeht. Norbert ist Unternehmer, seine Firmen ernähren die Familie und Dagmar kümmert sich um die Kinder und das Haus. Bis ein Unglück das Leben der Familie komplett umkrempelt.
Dann ist es so in mir hochgebrochen, bin rechts rangefahren, ausgestiegen und habe erstmal nur geheult. Und die haben das gar nicht verstanden, was jetzt mit mir da los ist.
Ich war nun mal in einer ziemlich, auf Deutsch, beschissenen Situation. Aber ich kann nicht mehr sagen, wie ich mich da gefühlt habe. Ich glaube, ich habe gar nichts gefühlt.
Was Norbert und Dagmar da passiert ist und was das auch mit ihrer Beziehung macht, das hören Sie hier bei Plus 1 in dieser Woche von unserer Autorin Jana Münkel. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Utz Dräger. Machen Sie es gut und bis bald.